Hi, hier ist Massimo und ich habe eine kurze Info vorab. Diese Folge ist schon vor Monaten in der Podimo-App erschienen und dort gibt's auch jetzt schon 5 Staffeln, 12 Leben, also 60 Folgen, die ihr komplett kostenlos hören könnt. Einfach die Podimo-App downloaden und als Gast nutzen. So unterstützt ihr uns und ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr dieser wichtigen Geschichten erzählen können.
Da kommt dann das Thema Femizid, finde ich, auch stärker zum Tragen, weil das ganz sicher etwas war, wo da im Hintergrund gestanden ist, diese Frau nimmt sich zu viel heraus. Das kann man sich als Mann nicht gefallen lassen, wenn man da seine Ehre retten möchte. Also das hat sich schon sehr stark auch auf die Frauen in der Familie ausgewirkt. Das hat dieses Sicherheitsgefühl, das man in Wien als Frau eigentlich ja doch hat, hat das wirklich verletzt. Das hat wirklich so eine Art Loch in die Familie gerissen. Also wirklich so ein Angriff auf alle Frauen in der Familie.
Diese Folge behandelt explizite Schilderungen von körperlicher und seelischer Gewalt. Wenn ihr selbst Erfahrungen damit gemacht habt oder Betroffene kennt, findet ihr anonym, rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung, zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08000 116 016. Diese Nummer und mehr Informationen findet ihr auch zum Nachlesen in den Shownotes.
Wien, März 2021. Nadine hat sich nach 6 Jahren Beziehung von ihrem Partner Ashraf A. getrennt. Schon lange war die Beziehung belastet. Ständige Streitereien, gegenseitige Vorwürfe des Betrugs. Doch während beide einander misstrauen, ist es vor allem Ashraf A., der Nadine kontrolliert. Seine Eifersucht wird krankhaft. Er überwacht Nadine regelrecht. Immer wieder taucht er unangemeldet in der Trafik auf, in der sie arbeitet, und beginnt Streitereien. Trafiken sind die Spätis und Kioske Österreichs. Hier gibt es natürlich auch Tabakwaren, aber auch Zeitschriften, Getränke und Lottoscheine. Das Geschäft ist Nadines Lebensmittelpunkt. Eingezwängt zwischen einem Supermarkt und einem Second-Hand-Shop ist die kleine Trafik im 9. Wiener Bezirk eine Institution. Fast jeder hier kennt Nadine. Durch die wachsende Eifersucht fühlt sich Nadine zunehmend unwohl in der Gegenwart von Ashraf A. Sie hat Angst vor ihm. Angst davor, dass er sie nicht in Ruhe lässt. Angst davor, dass er etwas antun könnte. Nadine erzählt Bekannten, dass Ashraf A. schon einmal mit einem Messer in ihrer Trafik aufgetaucht ist. Eine Freundin rät ihr, zur Polizei zu gehen. Aber Nadine befürchtet, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren könnte, wenn klar wird, dass ihretwegen jemand mit einem Messer auf ihrer Arbeitsstelle auftaucht. Und so oder so, reicht dieses ungute Gefühl allein überhaupt aus, um die Polizei einzuschalten? Bislang ist ja noch nichts passiert. Was würden sie schon tun, wenn sie auf einem Polizeirevier von dieser vagen Angst und ihren Vermutungen erzählt? Stattdessen engagiert Nadine einen Privatdetektiv, um Ashraf A. im Auge zu behalten. In einer E-Mail an den Detektiv schreibt sie: Ich suche nach rascher Hilfe, bevor etwas passiert. Er macht mir momentan das Leben zur Hölle. Sie bittet den Detektiv, Ashraf A. zu überprüfen und ihr mitzuteilen, wenn er sich in ihrer Nähe aufhält. Am 5. März trifft sich Nadine mit dem Privatdetektiv in ihrer Trafik. Hier erzählt Nadine dem Mann alles von Ashraf A. und von ihrer Angst.
Was Nadine und der Privatdetektiv nicht wissen, Ashraf A. hört das ganze Gespräch mit, Wort für Wort.
Diese Folge dreht sich um Nadine. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
12 Leben, Verbrechen an Frauen.
Hi, ich bin Helen und das hier ist ja mittlerweile schon die 4. Staffel von 12 Leben, Verbrechen an Frauen. Und auch diesmal wieder an meiner Seite Massimo.
Hi, ja. Insgesamt 36 Folgen haben wir schon draußen. 3x je 12 Leben haben wir erzählt. Leben, die durch Gewalt beendet oder für immer verändert wurden. Das sind keine leichten Geschichten, das wissen wir, aber es ist wichtig, sie zu erzählen, denn leider passieren Fälle von genderspezifischer Gewalt gegen Frauen auch weiterhin. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns so zahlreich zuhört und wir freuen uns auch sehr über die vielen Rückmeldungen, die wir bisher von euch bekommen haben.
Das Besondere, diese Staffel schauen wir uns nicht nur Fälle in Deutschland, Österreich und der Schweiz an, sondern beschäftigen uns auch mit Fällen, die an anderen Orten der Welt passiert sind. So wie sonst auch, ist es uns wichtig, die Perspektiven der Personen einzunehmen, die von dieser Gewalt betroffen waren und von denen, die teilweise immer noch unter den Folgen leiden. Betroffene sowie Hinterbliebene und Zugehörige. Wir berichten von einzelnen Schicksalen, aber dahinter stecken, wie wir ja schon von vielen ExpertInnen aus den vorherigen Staffeln wissen, gesamtgesellschaftliche Probleme. Auch darum wird es weiterhin gehen. Aufzuzeigen, welche strukturellen Missstände genderspezifische Gewalt gegen Frauen fördert. In dieser Folge erzählen wir die Geschichte von Nadine, einer Frau, die Opfer eines grausamen Verbrechens wurde, das tief in patriarchalen Strukturen verwurzelt ist. Es geht um Kontrolle, Macht und das vermeintliche Recht eines Mannes, über das Leben einer Frau zu bestimmen, motiviert durch toxische Überzeugungen. Dieser Fall zeigt, wie gefährlich es für Frauen sein kann, wenn sie ihre Autonomie und Freiheit einfordern. Zwei Dinge, die ja eigentlich für jeden Menschen selbstverständlich sein sollten. Nadine wollte einfach nur ein selbstbestimmtes Leben führen. Doch genau das wurde ihr zum Verhängnis.
Nadines Geschichte ist kein Einzelfall. Sie steht für viele Frauen, die ähnliche Schicksale erleiden mussten. Und sie zeigt leider wieder auf, wie tief verwurzelt Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft ist. Was diesen Fall besonders drastisch macht, ist, dass Nadine nicht nur Opfer eines einzelnen Mannes wurde, sondern auch eines Systems, das solche Taten begünstigt und oft den Frauen selbst die Verantwortung dafür gibt. Es ist ein Fall, der uns zwingt, hinzuschauen und uns zu fragen, warum solche Taten immer wieder geschehen und warum oft die Schuldfrage der Opfer aufgeworfen wird.
Wir sprechen in dieser Folge mit der Cousine von Nadine, Barbara Oberrauter, die uns in das Leben von Nadine mitnimmt. Barbara hat sich schon lange mit feministischen Themen und dem Schutz von Frauen vor Gewalt befasst und auch als Journalistin darüber geschrieben. Aber seit der Tat an ihrer Cousine kann sie sich nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Zu groß ist die Wut auf all das, was ihrer Cousine angetan wurde, auf das, was immer noch in Österreich und weltweit passiert und auf das, was die Tat innerhalb ihrer Familie ausgelöst hat.
Was mir so ein bisschen fehlt in der Berichterstattung und auch so in den Gedankengängen bei diesem Thema ist, dass es nie nur eine Person trifft. Es wird eine Frau ermordet, ja, aber es wird gleichzeitig ein Signal gesendet an alle Frauen in der Umgebung von dieser einen Frau. Die Mutter, die Schwestern, die Kinder, die Cousinen, die Freundinnen, an alle anderen Frauen. Achtung, ihr seid freiwillig. Es ist jederzeit möglich, dass euch sowas passiert. Ihr seid nicht sicher.
Außerdem sprechen wir mit Maria Rösselhumer. Sie ist Frauenrechtlerin und Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, AÖF, sowie Leiterin des europäischen Netzwerk WAVE, Women Against Violence Europe. Zudem ist sie für das Gewaltpräventionsprojekt STOP, Stadtteile ohne Partnergewalt, verantwortlich. Sie erklärt, warum wir in einer Gesellschaft leben, in der die Schuld oft bei den Betroffenen gesucht wird und warum es so wichtig ist, den Fokus auf die Täter zu richten. Sie hat uns erzählt, dass sie oft mit KollegInnen über den Fall von Nadine gesprochen hat, über die extreme Brutalität, die vom Täter ausging und ob man die Tat hätte verhindern können. Ihre Perspektive zeigt, wie tief patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft verankert sind und wie schwierig es ist, diese aufzubrechen.
Die Frau Winkler habe ich selber nie kennengelernt, aber natürlich, wir haben über diese Frau und über ihr Schicksal viel geredet. Wir haben ein Riesenproblem, dass niemand eigentlich die Gewalttäter stoppt und nie den Blick oder viel zu wenig den Blick auf die Täter setzt oder gesetzt wird, sondern eher immer auf die Betroffenen. Sie haben zu wenig gemacht, sie haben zu wenig getan, sie haben sich nirgendwo hingewandt und letztendlich sind sie wieder diejenigen, die Verantwortung zu übernehmen haben oder ihnen die Schuld zugeschoben wird, anstatt die Täter zur Verantwortung zu ziehen.
Kurze Unterbrechung, um euch daran zu erinnern, dass ihr in der Podimo-App schon jetzt 60 kostenlose Folgen findet, die ihr ganz ohne Anmeldung oder Abo hören könnt. Einfach nur die App öffnen und 12 Leben finden. Zusätzlich zu den 60 kostenlosen Folgen findet ihr dort auch die neueste Staffel im Premium-Bereich. Musik Nadine wächst gemeinsam mit ihren Geschwistern und ihren Eltern in Niederösterreich auf einem Bauernhof auf. Die Familie hat ein enges Verhältnis. Auch als sich die Eltern in Nadines früher Kindheit trennen, bleibt es harmonisch. Zuerst lebt sie mit ihrer 2 Jahre älteren Schwester bei ihrer Mutter. Jahre später zieht sie wieder in ihr Elternhaus bei ihrem Vater ein und bleibt dort auch als Erwachsene noch wohnen. Ihre Cousine Barbara ist 5 Jahre älter als Nadine. Es ist eine große Familie. Barbaras Mutter ist eines von 10 Geschwistern und die Schwester von Nadines Mutter. Sie haben sich vor allem oft in den Ferien gesehen. Entweder kam Nadine mit ihrer Familie zu Besuch nach Kärnten oder sie trafen sich bei den Großeltern in Niederösterreich. Barbara beschreibt Nadine als wildes, aufgewecktes und fröhliches Kind. Aber vor allem als tierlieb.
Sie haben einen ganzen Stall voller Kühe gehabt. Sie haben wahrscheinlich Hühner gehabt, gehe ich mal davon aus. Sie haben einen Hund gehabt, auch immer wieder. Ganz viele Katzen. Also sie war da wirklich sehr tierlieb und hat dann auch, ich weiß nicht, wie alt sie war, zu reiten begonnen.
Der Umgang mit Tieren und das Reiten sind Nadines große Leidenschaften und machen sie glücklich. Ihr großer Traum ist es, eine eigene Reitschule zu eröffnen. Als Nadine 17 Jahre alt ist, kommt es aber zu einem einschneidenden Erlebnis, während sie mit ihrem Pferd unterwegs ist. Sie stürzt. Bei diesem Reitunfall verletzt sie sich schwer an einem Auge. Sie erblindet teilweise und trägt von nun an ein Glasauge. Ihr großer Lebenstraum platzt.
Trotzdem absolviert sie eine Lehre zur Verkäuferin und arbeitet in einem Baumarkt. Sie lässt sich von dieser Verletzung nicht einschränken. Dann beschließt sie, sich für eine Trafik in Wien zu bewerben.
Sie war sehr, also ehrgeizig doch auch, aber auch wirklich sehr, sehr willensstark. Ich glaube, bei Frauen wird das ja dann gerne als stur ausgelegt oder als vielleicht arrogant, aber sie war wirklich sehr willensstark. Und wie schon gesagt, das ist eine sehr große Familie und sie war eine der wenigen, die wirklich den Sprung da auch gewagt haben in eine Selbstständigkeit. Also das war schon wirklich auch ein sehr, sehr mutiger Schritt, muss man sagen.
Nadine ist um die 25 Jahre alt, als sie eine Trafik zugesprochen bekommt und diese pachtet. Trafiken sind, wie gesagt, die Spätis und Kioske Österreichs. Trafiken werden in der Regel nur an Menschen vergeben, die einen Behinderungsgrad von mindestens 50% haben. Und Nadine erfüllt dieses Kriterium durch ihre Sehbeeinträchtigung. Die Trafik wird zu Nadines Leidenschaft, ihrem Lebensmittelpunkt. Sie arbeitet 6 Tage die Woche. Jeden Tag bis auf sonntags pendelt sie 1 Stunde aus Niederösterreich nach Wien zu ihrer Trafik im 9. Bezirk und dann wieder zurück. Fast täglich steht sie um 4.45 Uhr auf. Sie kümmert sich um alles selbst. Und auch wenn das echt viel Druck ist, mit Mitte 20 so viel zu arbeiten, selbstständig zu sein und sich am Ende des Tages nur wirklich auf sich selbst verlassen zu können, es ist schon zu sehen, wie stolz ihre Familie auf sie und ihre harte Arbeit ist. Für Nadine ist die Trafik mehr als nur ein Arbeitsplatz. Sie ist ein Stück Unabhängigkeit. In dieser Trafik findet sie Erfüllung und eine Art von Freiheit.
Sie war in der Trafik und mit der Trafik wirklich so eine Art Mittelpunkt oder Anlaufstelle auch im 9. Bezirk. Die Trafik war auch sehr zentral gelegen, also wirklich an einer stark frequentierten Kreuzung, wo irgendwie 5 Straßenbahnen und 2 Busse und Fahrrad, sonst was. Daneben war der Hofer, also ich glaube Aldi in Deutschland, der irgendwie der stärkst frequentierteste Hofer in ganz Österreich ist. Also da war wirklich einiges an Betrieb, es haben sie sehr viele Leute gekannt und was ich mitbekommen habe, war sie wirklich gut im Umgang mit den Kunden. Sie hat mit denen gescherzt, es waren Kundinnen und Kunden da, die dann mit dem Hund von ihr spazieren gegangen sind, der eigentlich sonst immer unterm Tisch bei ihr gelegen ist und recht brav war.
Nadines KundInnen schätzen ihre offene und warmherzige Art. Für sie ist sie nicht nur eine Trafikantin, sondern auch eine Ansprechpartnerin, eine vertraute Person. Sie ist ein bekanntes Gesicht in der Gegend und ihre Trafik ist eine feste Institution im Bezirk. Nadine ist sehr ehrgeizig. Sie hat nie eine Ausbildung in diese Richtung gemacht oder bereits vorher Erfahrungen sammeln können. Trotzdem war sie sich sicher, dass sie den Laden schmeißen kann. Nadines Cousine Barbara hat sie schon als Kind als sehr selbstbestimmt erlebt. Ein Wirbelwind, ohne Rücksicht auf Verluste und sehr direkt im Umgang mit anderen Menschen. Das zeigt sich auch in ihrem Erwachsenenleben.
Ihre KundInnen und ihre Familienmitglieder finden Nadine total fleißig, beschreiben ihr Leben als unaufgeregt, aber erfüllt. Weil Nadine so viel mit der Arbeit zu tun hat, ist ihr Privatleben eher beschaulich. Im Fokus stehen für sie vor allem ihre Familie und ihre Tiere. Sie besitzt einen Hund und hat auch lange Zeit ein Pferd und ihre Sonntage verbringt sie gern in der Natur. Da passt es auch, dass Nadine ihre braunen Haare in einem praktischen Kurzhaarschnitt trägt. Meistens ist sie auch ungeschminkt. Ein natürlicher Typ.
Es ist das Jahr 2015. Die 29-jährige Nadine lernt Ashraf A. kennen. Ashraf A., in Ägypten geboren und österreichischer Staatsbürger, ist ein kleiner, stämmiger Mann mit schwarzem Haar. Die beiden treffen sich in einer Pizzeria, ein unscheinbares Lokal in einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde. Heruntergekommene Hausfront, kleiner Gastraum, nicht allzu schick, aber gemütlich. Ashraf A. ist der Bruder des Besitzers und arbeitet als Koch in Wien. Gelegentlich hilft er in der Pizzeria aber aus. Nadine kommt häufiger her. In dieser Pizzeria beginnt eine Liebesbeziehung, die in brutaler Gewalt enden wird.
Die beiden kommen an diesem Abend ins Gespräch und treffen sich von da an immer wieder. Ashraf A. umwirbt Nadine. Die beiden werden ein Paar. Im Jahr 2017 bekundet Ashraf A. zum ersten Mal öffentlich seine Liebe zu Nadine. Für immer und ewig, schreibt er auf sein Facebook-Profil. Ein Jahr später postet er: Einen schönen guten Morgen, meine geliebte Frau. Ich vermisse dich. Gemeinsame Fotos der beiden gibt es aber nicht. Und auch nicht viele Menschen, die die beiden gemeinsam kennen. Nadine bleibt über die gesamte Beziehung bei ihrem Vater in Niederösterreich wohnen und zieht nie mit Ashraf A. zusammen. Nach außen hin wirkt die Beziehung zunächst harmonisch und vielversprechend, doch bald zeigen sich die ersten Anzeichen von Kontrolle und Eifersucht.
Ashraf A. erzählt Nadine am Anfang ihrer Beziehung, dass er vor ihr mit keiner Frau in Österreich zusammen war. Ashraf A. lebt zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre dort. Was Nadine allerdings nicht weiß, er ist damals verheiratet. Die Beziehung besteht zwar nicht mehr und die Ehe wird gerade geschieden, aber Nadine erfährt davon nichts. Und vor allem kennt sie die Gründe nicht. Ashraf A. ist seiner damaligen Frau sowie deren gemeinsamer 13-jährigen Tochter gegenüber gewalttätig geworden. Und er ist vorbestraft, wegen Körperverletzung.
Was nach außen hin als harmonische Beziehung beginnt, entpuppt sich spätestens 4 Jahre später als On-Off-Beziehung. Nadine und Ashraf A. kämpfen zu dieser Zeit beide mit Schicksalsschlägen. Zunächst muss Nadine ihr Pferd, das sie 15 Jahre lang besessen hatte, einschläfern lassen. Ihre Trauer über den Verlust ist groß. Danach verliert Ashraf A. seinen Job als Koch in einem Wiener Krankenhaus. Wegen einer Operation am Knie ist er erst monatelang krankgeschrieben und wird daraufhin gekündigt.
Nadine und Ashraf A. streiten sich immer häufiger. Einer ihrer wiederkehrenden Streits, Ashraf A., wirft Nadine vor, dass sie ihn betrügen würde. Auf beiden Seiten schlägt die Stimmung um. Es macht sich sowohl bei Ashraf A. als auch bei Nadine eine Art Kontrollzwang breit. Zig Anrufe, Chatnachrichten und E-Mails schicken sie sich hin und her. Nadine will oft wissen, wo sich Ashraf A. aufhält oder was er gerade tut. Wenn er sagt, er ist zu Hause, erwartet sie ein Foto als Beweis, am besten vor laufendem Fernseher, um kontrollieren zu können, ob das Foto auch tatsächlich aktuell ist. Doch wie Ashraf A. Nadine später kontrollieren wird, übersteigt ihr Verhalten bei weitem.
Also das war jetzt keine Beziehung von zwei Harmoniesüchtigen. Die war, glaube ich, durchaus konfliktreich, aber auch sehr von praktischer Hilfsbereitschaft geprägt. Also er hat sie dann immer wieder beschuldigt, dass sie ihn betrügt. Er hat sich Dinge eingebildet, wobei wirklich so 100% davon ausgeht, dass sie ganz sicher niemanden anderen hatte. Erstens aus Zeitmangel und zweitens, sie war einfach nicht jetzt dieser Männertyp, der weiß, wie viele Dinge laufen hat.
Ashraf A. ist extrem eifersüchtig und beginnt Nadine sogar nachzustellen. Er kontrolliert ihr Handy, sieht nach, was sie gelöscht hat, mit wem sie telefoniert hat, ob sie Kontakte blockiert hat. Ashraf A. ist bereits wütend, wenn Nadine sich nur gut mit einem ihrer Kunden versteht. Dass Freundlichkeit auch Teil ihres Jobs ist, lässt er nicht gelten. Das Misstrauen und die Eifersucht eskalieren so sehr, dass Ashraf A. eine Wanze bestellt. Ein günstiges Gerät, hinter dem ein simples Prinzip steckt. In das Abhörgerät kommt eine SIM-Karte, die man anrufen kann und dann hört, was am anderen Ende geschieht, ohne dass man selbst gehört wird. Diese Wanze platziert er in der Trafik und ruft sie immer wieder an.
Also ich glaube, der einzige andere Mann war wirklich der Hund in ihrem Leben. Und er ist aber da wirklich immer paranoider geworden. Ich gehe davon aus, dass dann auch die Konfliktsituationen bei den beiden immer aufgeladener wurden. Und sie hat dann auch wirklich Angst vor ihm bekommen.
Ohne dass Nadine davon weiß, hört Ashraf A. ihr stundenlang zu. Er hört, wie sie sich mit KundInnen unterhält und mit ihren Freundinnen am Telefon über ihn spricht. Er belauscht ihre Selbstgespräche, die sie abends beim Geldzählen führt. In seinem Kopf entsteht das Bild einer Frau, die ihn betrügt und plant, ihn zu verlassen. Dieses Misstrauen, gepaart mit wachsender Eifersucht, führt zu einer immer intensiveren Kontrolle. Er will über jeden Schritt, den Nadine tut, Bescheid wissen.
Nadine selbst fühlt sich in ihrer Beziehung zu Ashraf A. zunehmend unwohl. Sie hat Angst und fühlt sich in seiner Nähe nicht mehr sicher. Weil sie Ashraf A. nicht mehr einschätzen kann, beschließt Nadine, sich langsam von ihm zu trennen. Sie sucht die Distanz, trifft sich immer seltener mit ihm, besucht ihn weniger in seiner Wohnung in Wien. Ihre Hoffnung ist, dass er vielleicht jemand anderes kennenlernt und sich von ihr löst. Aber stattdessen klammert er sich noch mehr an sie. Seine Wut und Paranoia steigern sich. Ende Februar 2021 trennt Nadine sich endgültig von ihm. Aber die Trennung nimmt ihr nicht die Angst. Ganz im Gegenteil.
Sie hat auch Kontakt zu einem Privatdetektiv gesucht. Also sie hat schon versucht, also sie hat schon gemerkt, okay, da ist Gefahr in Verzug, der wird komisch, das ist nicht mehr zurechnungsfähig oder nicht mehr berechenbar, was da ist. Und hat auch wirklich versucht, sich da Hilfe und Unterstützung zu holen. Aber ja, ist, bei so einer Situation ist es natürlich auch schwierig. Also man weiß ja oft auch nicht, wo soll man sich hinwenden. Es ist ja auch nichts passiert. Also man hätte ja jetzt wegen nichts zur Polizei gehen können, außer wegen einem unguten Gefühl vielleicht.
Der Privatdetektiv soll Ashraf A. beschatten. Nadine will wissen, wo er sich befindet und ob er sich sogar in ihrer Nähe aufhält. So will sie sicher gehen, dass ihr nichts passieren kann. Es ist der 5. März 2021, als sich Nadine mit dem Privatdetektiv in ihrer Trafik trifft. Für sie ist der kleine Laden ein Zufluchtsort. Hier besprechen die beiden alles. Nadine erzählt ihm von den andauernden Streitigkeiten, davon, wie Ashraf A. ihr Handy genommen hat, um es nach Männerkontakten zu durchsuchen und dann, dass er sie in der Trafik sogar mit einem Messer bedroht hat. Der Privatdetektiv ist alarmiert und rät Nadine, zur Polizei zu gehen. Aber Nadine will davor erst noch handfeste Beweise gegen Ashraf A. sammeln. Dem Privatdetektiv ist klar, Nadine braucht sofortigen Schutz. Er schlägt vor, einen Peilsender am Auto von Ashraf A. anzubringen und zusätzlich einen Sicherheitsbeamten vor der Trafik zu positionieren. Nadine stimmt zu, will davor aber noch mit ihrem Steuerberater sprechen, ob all diese Ausgaben unter betriebliche Kosten fallen. Noch am selben Abend wollen sie mit den Maßnahmen beginnen. Was Nadine nicht ahnt, dieses Gespräch unter vier Augen hat einen heimlichen Zuhörer. Durch die Wanze in der Trafik hört Ashraf A. alles mit. Und noch bevor der Privatdetektiv seinen Job beginnen kann, macht sich Ashraf A. auf den Weg in die Trafik.
Eine Woche ist es nun her, dass die 35-jährige Nadine sich von Ashraf A. getrennt hat. Es ist später Vormittag. Zu dieser Zeit betritt der 47-jährige Ashraf A. die Trafik in der Nussdorfer Straße im Alsergrund in Wien. Die Trafik ist nicht groß, circa 12 Quadratmeter. Es ist der Ort, an dem Nadine nicht nur arbeitet, sondern an dem sie den Großteil ihrer Zeit verbringt. Für das, was nun folgen wird, hat Ashraf A. sich ganz bewusst Nadines Lebensmittelpunkt ausgesucht.
Nadine sieht, wie Ashraf A. die Rollos vor den Fenstern der Trafik etwas herunterzieht, die Tür verschließt und auf sie zugeht. Sie drückt mehrmals den Alarmknopf an ihrer Theke. Der Knopf, der elektronisch einen Überfallsalarm auslöst und der regulär die Polizei unauffällig über einen Raubüberfall informieren soll. Aber das hier ist kein anonymer Raub. Das hier ist persönlich. Nadine drückt wieder auf den Alarmknopf. Irgendjemand muss ihr doch helfen. Doch da schlägt Ashraf A. ihr schon ins Gesicht. Nadine fällt zu Boden. Dann schlägt Ashraf A. wieder auf sie ein. Immer wieder trifft seine Faust ihren Körper. Er holt ein Kabel aus seiner Jackentasche, legt es um Nadines Hals. Zunächst wehrt Nadine sich. 2 Minuten wirkt Ashraf A. Nadine mit dem Kabel. So lange, bis sie sich nicht mehr wehren kann. Danach überschüttet Ashraf A. sie mit Benzin. Doch Nadine bewegt sich. Ashraf A. sieht das, würgt sie erneut und schüttet dann das restliche Benzin über sie. Schließlich zündet er Nadine an. In Sekundenbruchteilen steht Nadine in Flammen. Ashraf A. verlässt die Trafik, schließt die Tür von außen ab und wirft den Schlüssel in einen Mülleimer. Danach fährt er mit dem Auto davon.
Aus der Trafik steigt Rauch auf. Passantinnen und Passanten sehen den Rauch und hören Nadines Schreie. Ein Mann schnappt sich einen Einkaufswagen von dem neben der Trafik gelegenen Supermarkt und rammt ihn so lange gegen die Eingangstür, bis sie aufgeht. Eine Passantin geht rein. Dort steht Nadine, regungslos, unter Schock. Dann geht Nadine zögernde Schritte auf sie zu und greift an den Arm der Frau. Die Helferin holt sie aus den Flammen raus. Sie blickt die ganze Zeit auf den Boden. Zu schlimm sei der Anblick von Nadine gewesen, erzählt sie später. Je näher sie dem Tageslicht kommen, desto deutlicher zeigt sich der Zustand von Nadine. Draußen hält sie sich erst noch an dem Einkaufswagen fest und sackt dann zu Boden.
Rettungskräfte und Polizei treffen Minuten nach der Tat am Tatort ein. Nadine kann ihnen gerade noch sagen, dass es Ashraf A. war, der ihr das angetan hat. Dann wird sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Nachricht über die brennende Trafik und die schwer verletzte Trafikantin macht schnell die Runde. 5 Stunden nachdem Ashraf A. Nadine angezündet und die Trafik verlassen hat, stellt er sich der Polizei.
Ich weiß, ich war zu Hause und ich weiß jetzt nicht mehr 100%, ob meine Mutter mich angerufen hat oder zu mir gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich aus den Medien daraus erfahren, weil wir es, genau, eine Tante von mir hat auf ORF.at, also auf einem großen Nachrichtenportal gelesen, dass eine Trafik brennt. Und hat das angeklickt und hat das auf dem Foto die Trafik erkannt, wo meine Cousine gearbeitet hat. Und dann ist natürlich dabei gestanden, Trafikantin schwer verletzt, Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob schon dabei gestanden ist, dass er das war oder wie ganz die ganze Tat war. Aber auf jeden Fall, so haben wir es erfahren. Und dann hat das meine Tante meiner Mutter erzählt. Meine Mutter hat mir entweder angerufen oder mich ist zu mir gefahren und hat mir das erzählt. Und ihre Schwester, also Nadines Schwester und ihre Mutter, die haben das, glaube ich, vorher schon gewusst, also die dürften verständigt worden sein von der Rettung oder von der Polizei.
Nadine kämpft fast einen Monat lang um ihr Leben. Sie wird in ein künstliches Koma versetzt. 80% ihrer Haut sind verbrannt. Ihre Verletzungen sind so schwer, dass ihr mehrere Gliedmaßen amputiert werden müssen. Die Überlebenschance liegt bei 5%. Einen knappen Monat nach der Tat, am 3. April 2021, stirbt Nadine an multiplem Organversagen.
Die Tat, die von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, die von den Einsatzkräften aus den Flammen gerettet werden konnte, war minutiös geplant. Bereits Tage zuvor hatte Ashraf A. sein Handy in einem anderen Bundesland deponiert, um ein mögliches Alibi zu haben. Es sollte so aussehen, als wäre er im Urlaub und nicht in Wien gewesen. Auch das Kabel trug er schon im Voraus bei sich und die Benzinkanister waren in seinem Auto deponiert. Diese hatte er in seiner Wohnung befüllt. Die Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, AÖF, Maria Rösselhumer, hat sich ausführlich mit der extremen Brutalität und Grausamkeit der Tat befasst.
Das war wirklich eine inszenierte Hinrichtung, was der gemacht hat. Und das Perfide und dieses Brutale an dieser ganzen Geschichte ist, dass er bis zum Schluss eigentlich auch ein Vergnügen daran hatte, dass die Freundin noch leiden muss im Spital. Also die Frau musste ja unglaubliche Qualen noch erleiden im Spital, weil die war noch tagelang, wochenlang am Leben. Aber die stärksten Medikamente haben nicht mehr geholfen. Das muss man sich einmal vorstellen, was in diesem Mann vorgeht, der so ein Vergnügen hat, dass eine Partnerin dann auch noch so leidet. Es ist unglaublich entsetzlich.
Wie wir hier in unserem Podcast schon oft von ExpertInnen gehört haben, ist solch eine Tat selten ein plötzlicher Ausbruch, sondern häufig das Resultat von einer langen Eskalation. Allerdings konnte niemand die massive Gefahr einschätzen, der Nadine ausgesetzt war, obwohl sie ihre Sorgen mit Freundinnen und Familienmitgliedern geteilt hat. Nach der Tat hat Nadines Cousine Barbara ein Online-Kondolenzbuch für Nadine aufgesetzt. Familienmitglieder, FreundInnen und KundInnen haben dort Beiträge verfasst. Auch beim Gedenkgottesdienst im 9. Wiener Bezirk, der 1,5 Monate nach Nadines Tod am 21. Mai stattfindet, kommen viele KundInnen. Nadine fehlt.
Ich habe mir natürlich nicht erwartet, dass sowas passiert, aber an sowas denkt man vorher nicht. Aber ich habe mir eigentlich nicht gewundert. Ich habe mir schon vorher gedacht, irgendwie so ganz koscher ist mir der Typ nicht, so ganz koscher ist die ganze Beziehung nicht. Ich weiß, wie meine Cousine sein kann. Also wie gesagt, die ist nicht konfliktscheu. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da sich die Streitigkeiten aufschaukeln. Dass dann sowas rauskommt, erwartet man sich natürlich nicht. Aber es war jetzt nicht so der riesige Schock. Es war eher so, aha, ja, scheiße, der Trottel.
Barbaras Reaktion zeigt, wie tief die Problematik verankert ist, wie man die Gefahr vielleicht spüren kann, ohne sie wirklich greifen zu können. Es ist dieses diffuse Gefühl, dass etwas nicht stimmt, das aber oft nicht ausreicht, um dann konkrete Schritte zu unternehmen.
Viele Gewalttaten an Frauen in heteronormativen Beziehungen stehen im Zusammenhang mit Trennung oder der Angst vor einer bevorstehenden Trennung. Bei Frauen in Trennungssituationen muss man sich eher Sorgen machen, dass sie sich selbst etwas antun. Bei Männern, dass sie der Frau etwas antun. Studien zeigen, dass Frauen in solchen Situationen häufiger mit Selbstverletzungen oder Suizidgedanken zu kämpfen haben. Eine Auswertung des National Intimate Partner and Sexual Violence Survey ergab, dass 23% der Überlebenden häuslicher Gewalt Suizidversuche unternommen haben, verglichen mit nur 3% in der allgemeinen Bevölkerung. Männer hingegen reagieren oft mit Gewalt auf eine Trennung. Eine Trennung oder die Möglichkeit einer Trennung wird immer noch von einigen Männern als Angriff oder Kränkung aufgefasst. Viele der späteren Täter verfolgen dann den Gedanken, dass, wenn sie die Frau nicht haben können, niemand die Frau haben darf. Und 2/3 der Stalking-Fälle, die Frauen betreffen, werden von Partnern oder Ex-Partnern begangen. Diese Besitzansprüche zeigen sich häufig als Muster bei gewaltausübenden Ex-Partnern. Das erklärt uns auch Maria Rösselhumer.
Erwiesenermaßen ist es ja so, bei Trennung, Scheidung passieren ja die meisten Morde. In diesen Zeiten sind die Frauen wirklich in einer High-Risk-Situation, also sie ist sehr gefährdet, dass man gerade in dieser Zeit noch besser auf die Frauen achtet und sie auch vorbereitet und sie begleitet. Aber oft ziehen sie sich immer mehr zurück, ne, in dieser Zeit, weil sie Angst haben vor noch größerer Gewalt und noch größerer Gefährdung. Und das ist oft natürlich dann fatal, weil sie dann tatsächlich ermordet werden.
Ob es bereits vor der Tat zu häuslicher Gewalt zwischen Nadine und Ashraf A. gekommen ist, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Wirklich aufgefallen ist niemandem etwas. Polizeilich ist auch nichts bekannt. Allerdings wurde Ashraf A. 2018, im Jahr nach dem Kennenlernen von Nadine und ihm, wegen versuchter Nötigung und Körperverletzung verurteilt. Das Opfer war nicht Nadine, sondern seine Ex-Frau, mit der er auch ein gemeinsames Kind hat. Auch wenn es zuvor nicht zu Gewalt gekommen ist, gab es einige Anzeichen dafür, dass Nadine sich nicht mehr sicher in dieser Beziehung gefühlt hat und dass sich die Situation in den Tagen und Wochen vor der Tat zugespitzt hat.
Der Prozess gegen Ashraf A. beginnt im September 2021. Er muss sich vor dem Wiener Schwurgericht verantworten. Geschworenengerichte werden in Österreich bei der Verhandlung von besonders schweren Straftaten eingesetzt. Im Gerichtssaal findet Richterin Sonja Weiß deutliche Worte. In diesem Saal seien schon viele furchtbare Verbrechen verhandelt worden, aber dies sei ein Mord, der heraussteche, der an Grausamkeit kaum zu übertreffen sei, sagt sie. Aber nicht nur das. Sie betont auch, dass sie selten jemanden erlebt habe, der so wenig Empathie für sein Opfer aufbringt und die Schuld bei der Betroffenen und nicht bei sich selbst sucht.
Das Video der Tat, gefilmt von der Überwachungskamera, wird auch im Prozess abgespielt. Hinterbliebene von Nadine, die in der oberen Galerie des Gerichts Platz genommen haben, verlassen zuvor teilweise den Saal. Die 5 Minuten sind kaum auszuhalten. Der Täter selbst hat auch nicht hingeschaut. Und obwohl seine Tat dokumentiert ist, plädiert er auf nicht schuldig. Ashraf A. betont immer wieder, dass er Nadine nicht habe töten wollen und dass ihr Verhalten, ihre Liebe zu dem Geschäft, ihre Härte ihm gegenüber ihn zu dieser Tat gebracht haben. Immer wieder stellt er Nadine als die Schuldige dar, als eine krankhaft eifersüchtige Frau, die ihm keine andere Möglichkeit gelassen habe als die Ausübung dieser Tat. Die Staatsanwältin und der Anwalt der Familie fordern ihn auf, die ständige Täter-Opfer-Umkehr sein zu lassen. Solche Aussagen sind ein klassisches Beispiel für Victim-Blaming, das tief in patriarchalen Strukturen verwurzelt ist und die Gewaltspirale weiter antreibt.
Das hängt eben mit unserem patriarchalen System zusammen. Wir haben es einem Verhalten zu tun, wo immer noch die Männer glauben, sie haben ein Recht darauf, Macht, Kontrolle und Besitz denken zu haben, und niemand stoppt sie. Also im Grunde das Problem ist, dass sie keine Sanktionen erleben oder kaum Sanktionen erleben. Es wird kaum erwartet, dass er Verantwortung übernimmt. Es wird immer wieder die Frauen konfrontiert, und egal was sie machen, sie sind letztendlich diejenigen, die zur Verantwortung gezogen werden.
Der Angeklagte zeigt bis zum Schluss der Verhandlungen keine Reue. Aber es ist nicht nur die Haltung einzelner Täter, die problematisch ist. Auch Institutionen sind nicht frei von dieser Täter-Opfer-Umkehr. Das ist ein enormes Problem, das Maria Rösselhumer in ihrer Arbeit immer wieder beschäftigt.
Sogar dann, wenn sie ermordet werden und getötet werden, auch dann heißt es oft noch, na ja, wahrscheinlich hätte sie das anders machen sollen. Sie hätte keinen neuen Freund haben dürfen. Sie hätte sich halt nicht trennen dürfen. Aber es ist höchst an der Zeit, dass sich hier etwas ändert. Wir müssen die Männer, die gewaltausübenden Männer, zur Verantwortung ziehen. Es darf nicht sein, dass so viele Behörden auch wegschauen oder auch Organisationen. Ich habe viel erlebt, dass die Frauen von einer Stelle zur anderen weitergeschickt werden und im Kreis herumgeschickt werden, überall eigentlich nicht wirklich ernst genommen werden oder nicht sofort adäquat und wirklich richtig gehandelt wird, und dass das für Frauen auch Zermürbungsprozess darstellt. In erster Linie brauchen wir ein System mit einem ganzheitlichen Ansatz. Es ist ja immer noch so, dass nicht alle Stränge zusammenfließen und dass nicht alle wirklich interessiert sind, dass sich etwas ändert in unserer Gesellschaft, sondern es ist immer noch so eine individuelle Geschichte, obwohl das Ausmaß enorm groß ist.
Dieses Tolerieren der Schuldumkehr führt nicht nur dazu, dass den Betroffenen ihre Erfahrungen und Sorgen abgesprochen werden. Sie kann auch dazu führen, dass Frauen beginnen, an sich selbst zu zweifeln. Victim Blaming hat eine tiefgreifende Wirkung auf die Psyche der Betroffenen. Sie beginnen ebenfalls, die Schuld bei sich zu suchen und überlegen immer wieder, was sie hätten anders machen können. Sie nehmen an, dass es an ihnen liegt, dass sie psychische oder physische Gewalt erleben müssen.
Uns ist hier wichtig zu betonen, Täter-Opfer-Umkehr ist kein individuelles Problem und es liegt auf keinen Fall bei den betroffenen Frauen. Nicht sie müssen sich schämen, es ist nicht ihre Verantwortung, wenn der Partner gewalttätig wird. Die Verantwortung liegt bei der gewaltausübenden Person und den Strukturen in unserem System. Im Fall von Nadine zeigt Ashraf A. zudem Verhaltensmuster, die typisch für gewaltausübende Männer sind.
Er hat zwar das Argument gebracht, sie wäre eifersüchtig gewesen oder sie hat ihn bedroht. Also für viele Männer ist es eine Bedrohung, wenn die Frauen von allen sehr gelobt werden. Die Umgebung spricht ja, hat ja sehr positiv über sie gesprochen. Da ist auch so ein Neid dabei, so eine Bedrohung, dass sie ernst genommen wird, aber er nicht. Und er dreht das ganze Muster um, obwohl er eigentlich der extrem Eifersüchtige war. Also dieses Umdrehen, dieses Unschuldsbewusstsein, die viele Männer auch haben, dass sie sagen, okay, meine Partnerin ist an allem schuld, ich bin selber überhaupt nicht schuld. Und dieses Verleugnen und Runtermachen, Bagatellisieren, das sind so die Muster von Gewaltausübenden.
Das Wiener Schwurgericht fordert einstimmig die Höchststrafe für Ashraf A. Das darauffolgende Urteil lautet lebenslänglich mit Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Gericht geht davon aus, dass Ashraf A. ohne therapeutische Betreuung erneut Straftaten mit schweren Folgen bis hin zu Tötungsdelikten begehen wird. Lebenslang bedeutet in Österreich eine durchschnittliche Haftdauer von 21 Jahren.
Frauenrechtlerin Maria Rösselhumer hat sich in ihrer Arbeit oft gefragt, warum Frauen sich nicht frühzeitig an eine Behörde wenden, wenn sie Gewalt erleben. Neben Scham oder dem Gefühl, dass es bei einem selbst gar nicht so schlimm ist, gibt es noch einen weiteren Grund.
Einerseits erleben sie zu Hause in der Beziehung oder in der Ex-Beziehung Gewalt und dann wenden sie sich an eine Behörde und sie werden wieder gedemütigt, sie werden wieder nicht ernst genommen. Also es ist eine Kette an Gewaltformen, die Frauen erleben. Also nach der häuslichen Gewalt kommt die institutionelle Gewalt oder mittlerweile gibt es auch diesen Begriff dieser Nachtrennungsgewalt.
Institutionelle Gewalt ist eine Form von Gewalt, die durch geschaffene oder vorhandene Strukturen ungleiche Machtverhältnisse verstärkt.
Diese Form der Gewalt erleben viele Frauen nach Trennung, vor allem aber auch Mütter, die gemeinsame Kinder mit gewaltausübenden Vätern haben. Zahlreiche Frauen erleben, dass sie trotz ihres Rechts auf Schutz vor Gewalt nicht vor fortgesetzter Gewalt durch Täter oder Institutionen geschützt werden. Ihre Traumatisierung und fortdauernde Gefährdung werden nicht ernst genommen. Stattdessen sind sie Tätern, zum Beispiel über das Umgangsrecht, weiterhin ausgeliefert. Häufig müssen sie sich auf unbegleitete, teils großzügige Umgangsregeln bis hin zum Wechselmodell einlassen. Die stete Retraumatisierung durch die erzwungenen, regelmäßigen Kontakte mit dem Täter spielt keine Rolle. Durch Gewalt traumatisierte Frauen und Kinder können jedoch nur heilen, wenn sie nicht regelmäßig erneut ihrem Peiniger ausgesetzt werden. Ohne Kontaktabbruch ist eine oft Jahre dauernde Gesundung kaum möglich. Was das für Betroffene bedeuten kann, haben wir auch in Staffel 1, Folge 12, im Fall von Silvia, ausführlich besprochen.
Der Fall von Nadine ist einer von vielen Fällen, die auf brutale Art und Weise verdeutlichen, dass Österreich ein ernsthaftes Problem hat. Im Jahr 2023 war in Österreich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Mordopfer um eine Frau handelte, um 40% höher als die Wahrscheinlichkeit, dass das Mordopfer ein Mann war. Jedes Jahr werden Frauen erstickt, erdrosselt, erschlagen und erstochen. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung im Herbst 2024 ist die Anzahl der Femizide noch etwas geringer als im Vorjahr, aber an dem Tag, als wir mit Maria Rösselhumer gesprochen haben, hat sie gerade den 27. Mordversuch in diesem Jahr in Österreich an einer Frau dokumentiert.
Eigentlich ist Gewalt an Frauen eine der größten Pandemien in unserer Gesellschaft. Alleine 2022 sind weltweit 89.000 Frauen ermordet worden von ihrem Partner. Es ist ein riesengroßes Problem, aber niemand interessiert es wirklich. Und es müssten alle, die mit Gewaltopfern, mit Frauen zu tun haben, wirklich sensibilisiert sein und wissen, was dahinter steckt, damit sie anders agieren können oder anders agieren würden.
Österreich ist eines von 7 EU-Ländern, in dem mehr Frauen als Männer Opfer von Morden werden. Zwischen 2018 und 2023 waren es 198 Frauen. Der Fall von Nadine ist einer von 3 Mordprozessen, die innerhalb einer Woche verhandelt wurden, bei denen Frauen umgebracht wurden. Unter der österreichischen Frauenministerin Susanne Raab wurde das Frauenbudget nach vielen Jahren der Kürzungen verdreifacht. Dieses Jahr, 2024, fließen 33,6 Millionen Euro größtenteils in den Gewaltschutz, also in Beratungsstellen und Frauenhäuser. Die Istanbul-Konvention aus dem Jahr 2011, ein Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, das auch Österreich unterzeichnet hat, empfiehlt pro 10.000 EinwohnerInnen einen Platz in einem Frauenhaus. Salzburg kam im vergangenen Jahr gerade einmal auf insgesamt 15 Plätze, bei knapp 570.000 EinwohnerInnen. Nur in Wien wird in Österreich derzeit die Quote erfüllt.
Wenn Maria Rösselhumer sich die Zahlen von Femiziden, Mordversuchen und Gewalt gegen Frauen anguckt, macht es sie betroffen. Es gibt bereits sehr viele Maßnahmen und auch niedrigschwellige Angebote, an die Frauen sich wenden können, doch die Gewalt geht trotzdem nicht zurück. Im Gegenteil. Sie scheint eher zuzunehmen. Das wirft die Frage auf, wirken diese Maßnahmen überhaupt?
Es scheitert an der Umsetzung der Maßnahmen zum Teil, ne, dass sie die Frauen trotz alledem nicht wirklich ernst genommen werden, dass die Täter nicht zur Verantwortung gezogen werden oder viel zu wenig oder viel zu spät. Und es scheitert auch daran, dass die Gewalt nicht ernsthaft an den Wurzel angepackt wird. Diese tiefsitzende Frauenverachtung, dieser Frauenhass, der so spürbar überall da ist, gekoppelt mit der Verharmlosung der Gewalt. Wir sehen eben auch Victim Blaming, Opfer-Täter-Umkehr, die Medien, die das immer wieder produzieren und immer wieder sozusagen die Gewalt auch verharmlosen. Dadurch ändert sich auch nichts. Es musste wirklich viel mehr Maßnahmen geben, die schon eingesetzt werden, bevor Gewalt überhaupt passiert, dass eben nicht die Frau schuld ist und dass man eine Frau nicht so behandeln darf. Das beginnt oft schon eben, dass man Männer konfrontiert und sagt, diese sexistische Witze, die du da von sich gibst, die will ich nicht. Ich will nicht, dass du Frauen überhaupt runter machst.
Was ihr dabei vor allem fehlt, ist das Engagement von Männern in der Gewaltprävention. Hauptsächlich engagieren sich dort Frauen, weil sie sich mit den Betroffenen identifizieren können. Maria Rösselhumer wünscht sich, dass auch Männer gegen diese Ungerechtigkeit und Gefahr kämpfen.
Wir müssen ihnen klar machen, sie sind Teil dieses Problems, aber sie können auch Teil der Lösung sein, ja, indem sie sich mit uns verbünden, mit den Feministinnen, beziehungsweise sich auch selber feministisch nennen, Männer, die sich auch engagieren.
Lange Zeit standen Kerzen, Blumen und Gedenkschriften vor der ausgebrannten Trafik, in der Nadine ermordet wurde. Die Trafik wurde für viele Menschen zu einer Gedenkstätte. Seit 2022 gab es Pläne, den Ort zu einem richtigen Mahnmal zu machen. Die Trafik sollte ein Ort werden, an dem einerseits erinnert wird, aber auch eine Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frauen und Femiziden stattfindet.
Heute ist die ausgebrannte Trafik zu einem Kunstort geworden. Es ist der erste feministische Kunstraum gegen Gewalt gegen Frauen in Österreich. Frau schafft Raum nennt sich das Projekt, das sowohl als Erinnerungs- als auch als Kunstort fungiert. Seit seiner Eröffnung wird der Raum in der Nussdorfer Straße von wechselnden Künstlerinnen bespielt, die sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt künstlerisch auseinandersetzen. Die Eröffnung fand in Absprache mit der Familie von Nadine statt, wobei ihre Cousine Barbara, die ihr Büro selbst in der Nussdorfer Straße hat, nicht sicher ist, wie gut dieses Projekt Nadine widerspiegelt.
Ich finde es völlig unpassend, wenn man an meine Cousine denkt, weil das so hinten und vorne nicht zu ihr passt. Also es entspricht ihrem Wesen sowas von null. Wenn da jetzt einfach der Nächste die Trafik aufgemacht hätte, wäre das für mich sinnvoller gewesen oder vom Kopf her logischer als dieses diese Gedenkstätte. Dieses praktische Hands-on vielleicht, wenn man so sagen möchte, das gibt diese Gedenkstätte einfach überhaupt nicht wieder. Ich weiß intellektuell, es ist ein Mahnmal gegen Femizid. Das ist mir auf einer philosophischen und intellektuellen Ebene durchaus klar. Aber es hat für mich ganz wenig bis überhaupt gar nichts mit meiner Cousine zu tun.
Damit die Trafik auch ein Gedenkort bleibt, wurde ein fester Platz für frische Blumen und Kerzen eingeplant. Auch der Türgriff der ehemaligen Trafik und ein nicht verputzter Bereich, der die Spuren des gelegten Feuers zeigt, sind erhalten geblieben. In einer Vitrine am Eingang stehen auf einem weißen Leinentuch die Daten und Orte aller Femizide seit dem Mord an Nadine. Und es wird weiterhin jeder Fall ergänzt.
Der Platz gegenüber der Trafik wurde in Ni Una Menos, zu Deutsch nicht eine weniger, umbenannt. Es ist eine Anlehnung an die gleichnamige feministische Frauenbewegung Lateinamerikas. Geschätzt kommen jeden Tag 30.000 Menschen an dieser Kreuzung vorbei. So wird die ein oder andere Person daran erinnert, dass der Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen noch ein langer ist. Aber auch, dass er nicht einfach als verloren hingenommen werden darf.
Also das ist was, das hat die Familie sehr getroffen. Das ist eine sehr frauenlastige Familie. Es sind viele Tanten und die Onkel sind wenig präsent. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund trifft dann das dann noch stärker. Wir haben zwei Tanten, die sich komplett zurückgezogen haben. Also die sind dann nicht mehr aus dem Haus gegangen ein halbes Jahr. Gar nicht aus Angst, dass ihnen jetzt was passiert. Also dass jetzt da irgendwer ums Eck kommt oder so. Sondern das hat die einfach so entsetzt. Und das finde ich das Schlimme dran. Dass du quasi so einen Krater reißt mit einem Mord, der viel mehr Menschen betrifft. Und die gehen komplett unter. Die werden überhaupt nicht mitbedacht. Und die knabbern da teilweise Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dran. Und da nimmt man denen was ganz Essentielles, nämlich einfach das Gefühl, dass man als Frau sich so verhalten kann und so sein kann, wie man möchte, ohne dass man Angst haben muss, von irgendeinem enttäuschten Mann, der jetzt da vielleicht auf seine Männerrechte pocht, verletzt oder im schlimmsten Fall sogar ermordet zu werden.
In der kommenden Folge beschäftigen wir uns mit dem Fall der Britin Georgia. Es ist August 2020, als sie sich mit ihrem On-Off-Freund trifft und Sex mit ihm hat.
Als sie an diesem Abend seine Wohnung verlässt, ahnt sie nicht, dass er eine Entscheidung trifft, die ihr Leben verändern wird. Und Millionen Menschen werden zuschauen.
Falls ihr Feedback habt, Anmerkungen oder selbst eine Geschichte, die ihr mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr uns jederzeit eine Mail schreiben an 12leben.podimo@gmail.com. Diese Mail findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung.
12 Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo.
Wir sind Helen Schulte
und Massimo Maio. Autorin dieser Folge Kiana Lentsch. Schnitt und Sound Frieda Maurer und Luca Sartori. Ausführende Produzentin Madeline Petri.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Podimo, die es möglich machen, dass ihr alle 2 Wochen eine neue 12-Leben-Folge hier hören könnt. Die Finanzierung unserer aufwendigen Recherchen unterstützt sie aber noch mehr, wenn ihr die Folgen einfach direkt in der Podimo-App hört. Dort verfolgen wir auch eure Gedanken und Meinungen zu den Fällen und freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wir hören uns bei Podimo ohne Kosten, ohne Abo.